Ja, Herr Widerström, Herr Fromm hat sich ja ausführlich mit den Gedanken beschäftigt, wie könnte unsere Gesellschaft sein?
In was für einer Welt wollen wir leben? Was würde Erich Fromm denn auf diese Frage antworten? Auf welcher Grundlage würde er antworten? Und da bin ich eigentlich sehr schnell darauf gestoßen, dass er eine Empfehlung ausspricht oder viele Empfehlungen ausspricht, die dann, wenn man sie in seinem Leben anwendet, so etwas wie seelische Gesundheit verursachen. Den Begriff seelische Gesundheit, den hat er häufig verwendet und auch ausführlich beschrieben und definiert und gesagt, wie müsste sich denn ein Mensch, der in einem gesellschaftlichen Zusammenhang lebt, welche Lebenspraxis müsste er haben, damit er seelisch gesund sein kann? Er hat viele einzelne Vorschläge dazu gemacht, die alle darauf hinauslaufen, dass er einen seelisch gesunden Menschen so sieht, dass das ein Mensch ist, der schöpferisch ist, der aus seinen Eigenkräften heraus lebt, der sein Leben so weit wie möglich selbst gestaltet, der lebendige Beziehungen zu sich, auch zu anderen Menschen, auch zur Natur pflegt, der die Fähigkeiten zu Liebe und Vernunft entwickelt und auf diese Weise ein ganzer Mensch wird, ein wacher Mensch, sagt auch Erich Fromm, der dann auch Glück in dem Maße, wie es uns als Menschen möglich ist, in seinem Leben verwirklichen kann.
Also, dass er nicht fremdbestimmt quasi ist, sondern sein Wesen nach außen bringen kann.
Ja, seine Talente, seine Fähigkeiten entwickeln kann. Ich darf vielleicht mal aus einem seiner Bücher zitieren. Er hat 1955 das Buch geschrieben, Wege aus einer kranken Gesellschaft. Das wäre das erste Buch, das vielleicht auf unsere Frage hier so ganz direkt antwortet. Und dort beschreibt er, wie eine Gesellschaft, eine seelisch gesunde Gesellschaft eigentlich sein müsste. Er sagt, eine Gesellschaft ist gesund, wenn sie es dem Menschen erlaubt, in überschaubaren Dimensionen, die er noch in der Hand hat, zu wirken und aktiv und verantwortungsbewusst am Leben der Gesellschaft teilzunehmen und gleichzeitig Herr seines eigenen Lebens zu sein. Eine solche Gesellschaft fördert die Solidarität der Menschen und gibt ihren Mitgliedern nicht nur die Möglichkeit, liebevoll miteinander in Beziehung zu treten, sondern sie regt sie geradezu dazu an. Das wäre eine Gesellschaft, die Erich Fromm als eine gesunde, eine seelisch gesunde Gesellschaft sehen würde.
Ja, das kann man ja auch an jedem eigentlich selber sehen. Ich denke, wenn ich das, was ich tue, gerne tue und mit Freude tue, dann bin ich auch selbst viel offener, als wenn ich zum Beispiel mich zwingen muss, zur Arbeit zu gehen.
Ja,
da haben Nur Sie. Wegen Geld verdienen zum Beispiel oder sowas. Ja.
Das ist richtig. Also die seelische Gesundheit einerseits für das Individuum, für den Einzelmenschen und andererseits für gesellschaftliche Zusammenhänge. Und in diesen gesellschaftlichen Zusammenhängen spielen ja Kultur, Politik, Wirtschaft wichtige Rollen. Und Fromm sah insbesondere diese sozioökonomischen Bedingungen, die auf die Menschen in einer Gesellschaft einwirken, als konstituierend an. Da hat er darüber gesprochen, dass die Produktionsweise einer Gesellschaft großen Einfluss hat, die Güterverteilung, die kulturelle Tradition, die politische Tradition, geografische Faktoren, auch die religiöse Tradition, das sind alles Einflüsse, die auf die Gesellschaft und damit auch auf den Einzelnen einwirken. Und aus diesem Blickwinkel hat er dann in der Folge schon in diesem Buch von 1955, Wege aus einer kranken Gesellschaft, dann 13 Jahre später 1968 in einem Buch Die Revolution der Hoffnung und in seinem Alterswerk Haben oder Sein 1976 eine ganze Reihe von Denkanstößen gegeben. Er sagt gleich am Anfang, dass es nicht ausgegorene und fertig konzipierte konkrete Vorschläge sind, sondern Denkanstöße.
Ja.
Und diese Denkanstöße in all diese Richtungen, in die Richtung der kulturellen Gestaltung, in die wichtige Richtung der politischen Gestaltung einer Gesellschaft und in die der wirtschaftlichen Gestaltung.
Jetzt ist es ja heute so, dass alles so auf Konsum ausgerichtet ist und dass die Profitgier, denke ich, so das vorherrschende Motiv ist. Wie könnte man denn, was denken Sie, was würde Fromm empfehlen, um dem entgegenzuwirken? In der globalisierten Welt, wie sie heute ist, ist es natürlich ausgesprochen schwierig.
Ja, in der Tat, das ist ausgesprochen schwierig. Das hat Erich Fromm natürlich auch immer wieder, um realistisch an die Dinge heranzugehen, zum Ausdruck gebracht. Das, was er beschreibt, sind dann tatsächlich auch gravierende Veränderungen. Keine kleinen, feinen Reformchen sozusagen, kein Stellen an diesem oder jenem kleinen Drehrad, sondern es sind schon gravierende Veränderungen aus seiner Sicht, die erforderlich sind, dass eine Gesellschaft die Begleitbedingungen, die Voraussetzungen dafür schafft, dass die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, zufrieden und mit einem hohen Maß an seelischer Gesundheit und Glück miteinander leben können.
Ja, der Denkansatz, denke ich, müsste ein anderer dann sein, weil bis jetzt richtet sich's ja wirklich noch so, wie wir gesprochen haben, stark danach aus, die Arbeitsplätze müssen gesichert sein. Was ist eigentlich am wichtigsten in der Gesellschaft? Und wenn wir da den Mensch an erster Stelle stellen, und so habe ich es ihm entnommen, wäre ihm das wichtig, dann wären das schon radikale Schnitte, kann man sagen, wo man eine Gesellschaft machen müsste.
Ja, also Erich Fromm hat sich natürlich in allererster Linie um den Menschen bemüht. Ja, das war ja seine Profession in der Sozialpsychologie. Er hat über den Menschen gesprochen und hat zum Beispiel in seinen Betrachtungen zur Wirtschaft solche Begriffe wie Dezentralisierung, Selbstverwaltung, Verantwortlichkeit jedes Einzelnen immer wieder aufgeführt als wichtige Voraussetzungen für eine menschlichere, für eine humanere Gestaltung. Er hat über den Konsum gesprochen, er hat den Begriff auch verwendet, dass der Mensch sich in einen Homo consumens verwandelt hat. Das ist das, was wir heute auch weiterhin beobachten. Es geht vor allem um Konsum. Es geht nicht mehr so sehr um möglichst viel von allem anzusammeln, aber möglichst schnell wieder das Neueste zu haben und am Ball zu bleiben und den Vorschlägen, die zum Konsum gemacht werden, immer möglichst zeitnah folgen zu können. Für ihn war das ein entfremdeter Konsum, der dem Menschen nicht entsprechend ist. Deswegen hat er auch davon gesprochen, dass nicht ein maximaler Konsum anzustreben sei, sondern ein optimaler. Diesen Begriff hat er ausgeführt. Dann, was ist optimaler Konsum? Und dann sind Begriffe, die wir heute verwenden würden, wie eine nachhaltige Produktion. Produkte, die nachhaltig sind, die reparierbar sind, die langlebig sind. Und wenn wir merken schon, wenn wir solche Begriffe benutzen und dann überlegen, was passiert heute, dann wird genau das nicht gemacht. Die Produkte werden nicht langlebig produziert, sondern
Gegenteil.
Die haben sogar ein Sollverfallsdatum, ne, damit sie wieder ersetzt werden müssen. Eine völlig absurde Sache. Jeder vernünftige Mensch würde sagen, das ist ja völlig absurd. Aber genau so ist es im Moment angelegt. Und das hat Fromm sehr, sehr kritisiert. Er hat da zur Bescheidenheit angemahnt. Er hat die technische Entwicklung, er sprach da von einer heraufziehenden, muss man sagen, 50er, 60er Jahre hat er diese Sachen geschrieben, von einer heraufziehenden kybernetischen Welt, ja, also einer durch Maschinen in weiten Teilen gesteuerten Welt, und hat darin gleich auch gespürt, dass das eine Entwicklung ist, die dem Menschen gar nicht angemessen ist, die ihn einschränkt, die ihn bindet, die ihn fesselt, die ihn lähmt, die ihn unfrei macht. Das hat er in vielen seiner Texte ausgeführt, die, wo es dann um Konsum geht, um Produktion oder um Arbeitsbedingungen. Auch bei Arbeitsbedingungen hat er viele Vorschläge gemacht, die dann dahin gehen, Mitbestimmung zu realisieren, aber echte Mitbestimmung. Das heißt auch Mitbestimmung bei dem, was produziert wird. Mitbestimmung im Sinne einer gemeinsamen Unternehmensleitung zwischen Führung des Unternehmens, aber auch den Angestellten und den Arbeitnehmern. Er hat diese Versuche mit Werkgemeinschaften, die es so in diesen Jahren, in den 60er Jahren an vielen Orten gab, sehr positiv begleitet, weil er gesehen hat, das sind jetzt Menschen in einem Unternehmen, Gruppen, kleinere Gruppen, die zusammenarbeiten, die eine persönliche Beziehung miteinander haben, die das, was sie herstellen, auch sehen, auch in die Hand nehmen, die das fertige Produkt herstellen und so auch eine Beziehung zu ihrem eigenen Schaffen, zu ihrer eigenen Kreativität haben können.
Ja.
Ganz im Gegensatz zu den damaligen Entwicklungen in Richtung Massenproduktion, Fließband und so weiter. Das war ja noch in den 50er und 60er Jahren gang und gäbe.
Ja, das war jetzt schon einiges, was wir da gehört haben. Und zwischendrin noch ein bisschen